Es gibt sehr viele Leute, die drauf schwören.
Das heißt Mewing.
Die Idee ist, dass du dadurch das Osteoidale wieder ein bisschen idealer schieben kannst und dass dann deine Nasenatmung auch wieder besser wird.
Ja, durch eine Mundatmung, wenn man auch schnarcht, wacht man in der Früh dann einfach weniger erholt auf.
Abends irgendwie dann noch das Schokotörtchen, dreiviertel Stunde vorm Schlafen gehen oder Stunde vorm Schlafen gehen. Das wird einfach zu einer schlechteren Nasenatmung führen.
So ein langer, schmaler Gesichtsschädel, ne? Und so ein leicht zurückliegendes Kiefer. Und das sind so die typischen Fazies.
Ich glaube, du bist ein ziemlicher Nasenluschen-Hater.
Das Thema wollte ich jetzt auch noch ansprechen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Beyond Lifespan. Hi Max.
Hallo Mario.
Heute geht es um das Thema Nasenatmung bzw. Mouth-Taping. Das ist ein spannender Trend. Sieht man, oder haben wir heuer auch auf einigen Konferenzen gesehen, auf denen wir waren. Ich glaube, auch beim Live Summit gab es einen Aussteller. Beim Flowfest bin ich mir jetzt gerade nicht mehr ganz sicher, ob da auch jemand da war. Ja. Vor allem für diese Nasenpflaster sind auch viele Leute damit rumgelaufen. Das klebt man sich hier so über die Nasenflügel. Und ansonsten Mundtapes. Und das ist nicht so, wie man sich das jetzt vorstellt, mit einem normalen Klebeband über den Mund geklebt. Gibt es natürlich auch.
Also kein Panzertape.
Kein Panzertape, genau. Sondern das sind manchmal etwas speziellere Tapes, üblicherweise auch so hautfreundliche Tapes. Und da stellt man sich gleich mal die Frage, warum macht man das überhaupt? Also was steckt dahinter? Und der Frage wollten wir heute ein bisschen auf den Grund gehen, weil Nasenatmung ist per se ein sehr spannendes Thema. Mit guter Wissenschaft dahinter eigentlich auch.
Genau, ja. Ja, Nasenatmung, super wichtig. Also wirklich eine der wichtigsten Sachen, weil das Problem ist, dass viele von uns heutzutage eben ein bisschen verlernt haben, durch die Nase zu atmen. Da kommen wir dann später auch noch dazu. Aber ich glaube, viele kennen das. Gerade wenn man irgendwie abends noch aus war oder so, man wacht morgens auf, man hat so leichte Halsschmerzen, es fühlt sich irgendwie trocken an im Rachen. Das bedeutet normalerweise, dass man durch den Mund geatmet hat und irgendwie nicht so richtig durch die Nase, vielleicht auch geschnarcht hat, was ja auch bedeutet, dass man eher durch den Mund atmet beim Schlafen. Und das will man natürlich verhindern. Gleichzeitig kann es aber auch sein, dass man tagsüber sehr, sehr viel durch den Mund atmet, was auch nicht ideal ist. Aber da kommen wir gleich auch noch dazu.
Du hast schon gesagt, Nasenatmung ist eigentlich was sehr Wichtiges und tatsächlich auch was Ureigenes. Also der Mensch ist ja, oder wir Menschen sind ja alle für Nasenatmung eigentlich gemacht. Der Mund, der war zum Essen gedacht, zum Sprechen gedacht, weil eben die Nase auch sehr wichtige Funktionen erfüllt. Sie erwärmt die Luft, sie filtert die Luft. Es gibt auch noch ein paar, ich sage jetzt mal, molekularere Effekte dahinter, auf die wir dann später noch eingehen, wenn es um CO2 geht, wenn es um Stickstoffmonoxid geht, die auch sehr wichtig sind für den Körper, die auch vor allem durch die Nasenatmung so ein bisschen unterstützt werden. Und eben diese Nase bereitet die Luft ideal auf. Das macht der Mund im Gegensatz dazu nicht. Da der Luftstrom, der ist nicht so gerichtet, nicht so gerade, der ist etwas verwirbelt, sorgt dafür, dass man in der Nacht mehr schnarcht, dass man nicht so gut schläft, nicht so tief schläft. Wieso das so ist, fand ich auch sehr spannend, werden wir dann auch später nochmal darauf zurückkommen. Und die Luft wird auch nicht so gut gefiltert. Also das sind mal erstens so No-Brainer, die man vielleicht auch im Kopf hat, vor allem wenn es um diesen Filtereffekt von der Luft geht. Die Nase stellt man sich ja manchmal auch so vor, eine Nase ist ja nicht hohl innen. Das ist vielleicht auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, sondern eine Nase hat innen so Muscheln, das sind so knöcherne Stufen, knöcherne Vorwölbungen, würde ich jetzt mal sagen, die sind mit Schleimhaut überzogen. Der einzige Effekt ist eigentlich der, dass man die Schleimhautoberfläche vergrößert und das eben mehr Erwärmung stattfinden kann, mehr Filtereffekt stattfinden kann und die Luft nicht einfach so wie beim Mund durch so einen großen Hohlraum eigentlich durchläuft nach hinten und dann in der Lunge landet. Und ich hatte es vorher schon kurz über CO2 geredet. Da gibt es was ganz Spannendes und das ist der Bohr-Effekt. Hört sich jetzt so ein bisschen an wie Back to School im Chemieunterricht. Da hat man vielleicht schon mal was vom Bohr-Effekt gehört. Was ist denn der Bohr-Effekt eigentlich?
Also im Grunde führt es einfach, also ich hole es mal ein bisschen aus, weil ich will das jetzt gar nicht zu krass chemisch erklären, sondern eigentlich, was sind die Takeaways, die man vom Bohr-Effekt halt mitnimmt, oder? Also einerseits, wir haben immer ein Zusammenspiel zwischen Sauerstoff und Kohlenstoffdioxid. Und ich glaube, das kennen die meisten noch aus dem Biologieunterricht, oder? Also es wird irgendwie Sauerstoff aufgenommen, Kohlenstoffdioxid abgegeben. Und das Problem ist eben, wenn man durch den Mund atmet, gibt man in der Regel sehr viel Kohlenstoffdioxid ab, weil man tendenziell hyperventiliert. Das heißt, man atmet zu viel ein und zu häufig. Ne? Und das kann durch die Nase eben nicht so leicht passieren. Hat man dann wiederum mehr Kohlenstoffdioxid im Gewebe und auch ja, in der Luft. Und das hat einen ganz großen Vorteil, weil Kohlenstoffdioxid ist einerseits enorm wichtig, dass Sauerstoff im Gewebe sauber abgegeben werden kann. Also wir brauchen auch ausreichend Kohlenstoffdioxid im Gewebe. Und es ist auch wichtig, damit die Gefäße weit genug sind. Weil ab dem Moment, wo wir mehr Kohlenstoffdioxid abgeben, führt es auch dazu, dass wir eine Vasokonstriktion haben, dass unsere Gefäße eben sich zusammenziehen. Und das spielt eben dieser Bohreffekt überall mit hinein. Und da geht es hauptsächlich natürlich darum, dass der Sauerstoff leichter abgegeben wird im Gewebe. Aber der hat natürlich drumherum noch viele weitere Effekte, ne? Und das darf man so ein bisschen nicht vergessen. Also die wichtigen Takeaways sind eigentlich, wenn man durch den Mund atmet, sind einerseits die Gefäße nicht so gut erweitert, was wir nicht wollen. Wir wollen eigentlich, dass die Gefäße so weit wie möglich sind für eben die Sauerstoffabgabe. Und auf der anderen Seite wird auch Sauerstoff weniger gut abgegeben.
Also kurz zusammengefasst, mehr Nasenatmung, mehr CO2 im Körper, das ist nicht zwangsläufig was Schlechtes, sondern das erleichtert praktisch diesen Sauerstoffaustausch. Und wenn man jetzt mehr durch den Mund atmet, hat man zwar eine vielleicht höhere Sauerstoffsättigung, aber obwohl man eine hohe Sauerstoffsättigung hat, kann der Sauerstoff dann nicht so gut mit dem Gewebe ausgetauscht werden, weil der CO2-Gehalt zu niedrig ist oder tendenziell niedriger ist als bei der Nasenatmung. Genau, das fasst diesen Bohreffekt, glaube ich, mal sehr gut zusammen. Das zweite wichtige Gas ist Stickstoffmonoxid, kurz NO. Das wird auch in der Longevity-Szene ein bisschen diskutiert. Gibt auch Produkte, die irgendwie NO boosten sollen. Man kann auch einfach viel rote Rüben essen, viel Rucola essen und so weiter und so fort. Das leistet alles einen Beitrag zu diesem Stickstoffmonoxid-Haushalt. Das Besondere bei der Nasenatmung ist jetzt eben, dass in den Nasen Nebenhöhlen wird eben mehr, also wenn man durch die Nase atmet, wird in den Nasennebenhöhlen, das sind diese Hohlräume in den Knochen, im Oberkieferknochen zum Beispiel und so weiter und so fort, da gibt es verschiedene, da wird dieses NO dann produziert und durch das Einatmen durch die Nase wird dieses NO über die Atemluft mit in die Lunge transportiert. Und das Gute, wenn das in der Lunge ist, also NO hat ja verschiedene Effekte, es macht auch die Gefäße wieder weiter, du hast gerade schon gesagt, das CO2 hat auch gewissermaßen so einen Effekt und das ist gut und wichtig, wenn wir viel Sauerstoffaustausch überhaupt haben wollen. Es wirkt auch bronchienerweiternd, das heißt, die Lunge nimmt auch leichter mehr Luft auf und mehr Luft heißt auch wiederum mehr Sauerstoff, bessere Leistungsfähigkeit und so weiter und so fort. Und es hat auch noch antimikrobielle Eigenschaften. Das heißt eigentlich viele, viele gute Sachen, die einem entgehen, wenn man durch den Mund atmet, weil der Mund hat diese Nebenhöhlen eben nicht, die hat nur die Nase und wo eben dieses NO produziert wird. Und so gibt es auch ein paar Daten vielleicht dazu, haben wir auch rausgesucht. NO verbessert die Sauerstoffaufnahme in der Lunge um 10-15%. Wenn man jetzt immer nur durch den Mund atmet, dann entgehen einem diese 10-15%. Das finde ich schon eine Menge. Ne? Vor allem, wenn wir jetzt in Richtung
Leistungsfähigkeit ist auch spannend aufschauen. Und es ist ja auch gerade in letzter Zeit eben bei diesen ganzen Runnern so ein Thema, oder? Also ich habe zumindest das Gefühl, dass es da übelstes Thema ist. Meine Freundin hat letztens einen Halbmarathon gemacht und dann hat sie auf einmal angefangen, sich Rote-Bete-Saft zu kaufen. Und dann weißt du, was ist denn jetzt los? Und ja, sie will ihr NO steigern und wäre ich jetzt im Leben nicht drauf gekommen. Aber klar, natürlich, also per se ist es ein NO-Booster und kann natürlich ein bisschen helfen. Und vielleicht holst du damit noch die 1-3% on top raus. Also schon spannend und es funktioniert zumindest nachweislich.
Ja, und der dritte Punkt, jetzt haben wir über CO2 geredet, jetzt haben wir über Stickstoffmonoxid geredet. Der dritte Punkt ist eigentlich das Thema Schlaf und Regeneration, weil Nasenatmung auch für einen besseren Schlaf sorgt. Und die Gründe sind dafür auch vielfältig. Ne? Da spielt das CO2 eine Rolle, da spielt das NO eine Rolle, aber auch einfach die Anatomie spielt da eine Rolle, weil wenn man nämlich im Schlaf durch den Mund atmet, dann fällt der Unterkiefer so ein bisschen nach hinten, es verengt dann die Atemwege und dieser Luftstrom, der starke Luftstrom durch den Mund, der erzeugt dann gewissermaßen so ein paar Vibrationen und diese Vibrationen sorgen dann auch dafür, dass man eher schnarcht. Also voll. Schnarchen ist voll. Ganz typisch für Mundatmung. Und immer wenn man schnarcht und sich diese Atemwege verengen, kann es auch mal dazu kommen, dass man so kleine Atemaussetzer hat, so kleine Atempausen hat. Und das sorgt dann dafür, dass man immer so unterbewusst so aufwacht. Das heißt, der Schlaf wird durch eine Mundatmung, wenn man auch schnarcht, fragmentierter. Das heißt, am Ende man wacht häufiger auf, die Tiefschlafphasen sind nicht so lang, die REM-Schlafphasen sind nicht so lang und am Ende wacht man in der Früh dann einfach weniger erholt auf. Wenn man das jetzt schon über Jahre hinweg macht, wird man den Unterschied nicht merken. Und es ist auch gar nicht so einfach zu sagen, okay, jetzt habe ich immer durch den Mund geatmet oder morgen atme ich jetzt durch die Nase. Also da muss auch ein gewisser, es dauert auch seine Zeit, bis man sich wieder daran gewöhnt, bis man diese Nasenatmung gewissermaßen auch wieder erlernt. Du hast ja am Anfang schon gesagt, man verlernt die Nasenatmung auch, weil man so viel durch den Mund atmet. Das ist auch
ein Gewohnheitsding. Ne?
Genau. Und da muss man sich dann gewissermaßen auch wieder aufraffen und sich anpassen. Und ein zweiter Punkt noch ist das vegetative Nervensystem. Nasenatmung aktiviert eher den Parasympathikus und Mundatmung aktiviert eher den Sympathikus. Leicht, also man ist jetzt nicht ultra gestresst im Schlaf, das muss man auch dazu sagen, aber auch eine leichte Aktivierung vom Sympathikus sorgt dafür, dass man schlechter schläft, dass man eher in dieser Alarmbereitschaft ist und so weiter und so fort.
Ja, ich denke, kann man sich auch ganz gut herleiten. Also ich meine, normalerweise braucht man die Mundatmung ja auch nur, wenn man eben gerade mehr Luft braucht, oder? Das heißt, signalisiert natürlich dem Körper einen gewissen Stresszustand und so kann man sich das, denke ich, sehr gut herleiten, dass es auch den Sympathikus aktiviert. Was ich beim Schlafen eben auch noch spannend finde, gerade wenn man eben mit Mund offen schläft, weil man ja halt atmen muss, ne? Dann stört das ja auch die normale Haltung der Zunge. Das heißt, die Zunge landet dann eher auf dem Unterkiefer liegend, also zwischen den Zähnen auf dem Unterkiefer, ne? Und ist nicht mehr oben am Gaumen, angelegt. Und das führt natürlich auch dazu, dass die Zunge selber dann nach hinten rutscht und dann die Atmung wiederum blockiert. Das heißt, du hast dann so einen doppelten Effekt. Einerseits natürlich stresst du dich dadurch oder hast einen schlechteren Schlaf. Andererseits wirst du wahrscheinlich dadurch alleine auch schon wieder Atemaussetzer bekommen und noch schlechter schlafen. Also es potenziert sich sozusagen. Also ja, nicht zu unterschätzendes Problem auf jeden Fall.
Was nämlich viele vergessen, die Zunge ist nämlich ein riesengroßer Muskel.
Ja.
Das sieht man so gar nicht. Nur wenn man die Zunge rausstreckt, dann wirkt das gar nicht so massiv, wie die Zunge eigentlich ist. Wenn man sich mal einen Kopf in irgendeinem Anatomiebuch oder im Internet mal im Querschnitt anschaut, dann sieht man mal, was für ein massiver Muskel die Zunge eigentlich ist. Ne? Die geht ja sehr, sehr weit hinten auch runter. Voll. Und also die Zungenspitze trägt nicht dazu bei, dass man dann plötzlich schnarcht, sondern das ist der Muskelball ein bisschen weiter hinten,
genau.
Im Rachen.
Ja, man kann ja auch irgendwie manchmal beim Metzger kann man ja so eine Rinderzunge kaufen und dann sieht man ja häufig schon, dass da noch ordentlich Organ drunter ist.
Ja, wobei die natürlich auch
so größeren
Kopf haben, da kann man sich vielleicht noch gar nicht so krass herleiten.
Ja.
Jetzt haben wir ja gewissermaßen verlernt, durch die Nase zu atmen und dafür gibt es auch verschiedene Gründe. Ich sage jetzt mal Gründe, die das moderne Leben so mit sich bringt. Wenn wir jetzt auch dran denken, dass wir sehr viele Allergene in der Luft haben, dass die Leute auch generell sehr viel mehr Allergien haben, entwickeln, Hausstaub, Milben, Gräser, Pollen und so weiter und so fort. Das trägt natürlich alles dazu bei, dass man
die Nasenschleimhaut
anschwillt, genau, und dass Nasenatmung gar nicht mehr angenehm wird. Was gibt es denn da sonst noch so für Gründe?
Ich glaube, ein sehr wesentliches Problem ist auch trockene Luft selber, weil wir ja alle mittlerweile drin leben, oder? In super isolierten Wohnungen, gerade moderne Wohnungen sind ja brutalst gut isoliert, in der Theorie, ne? Das heißt, du musst auch nicht mehr so viel heizen. Führt aber auch dazu, dass man wirklich ein sehr anderes Klima hat als draußen. Also ich glaube, das kennen die meisten, die schon mal in einer Altbauwohnung gelebt haben und dann in einer sehr renovierten oder neuen Wohnung. In der Altbauwohnung hat man eine gewisse Feuchtigkeit irgendwie, ne? Also es ist so eine normale Feuchtigkeit einfach drin. Und die ist auch nicht schlimm.
Die nicht zu Schimmel führt.
Die nicht zu Schimmel, im Idealfall nicht zu Schimmel führt. Ne? Und dann hat man diese Neubauwohnungen, die wirklich so brutal isoliert sind, dass man drin dann teilweise runterkommt auf 30% Luftfeuchtigkeit. Ne? Also das ist vielleicht ein enorm schlechter Wert, ne? Aber zwischen 30% und 40% ist es nicht so ungewöhnlich im Winter. Ne? Und das führt natürlich dazu, dass die Schleimhäute enorm vertrocknen und man dann dadurch auch anschwellen. Ne? Und dadurch kann man wiederum schlechter durch die Nase atmen. Also das Problem habe ich zum Beispiel sehr arg in meiner Wohnung. Ist zwar ganz toll renoviert, aber im Winter gibt es so einen Monat, da ist alles unfassbar trocken. Ja, auf jeden Fall, deswegen ist das natürlich ein ganz wichtiger Faktor für mich.
Da kann man natürlich auch nachhelfen.
Ich habe natürlich einen Luftbefeuchter.
Also es gibt einen Luftbefeuchter, man kann sich auch, wenn man jetzt nicht gerade eine Fußbodenheizung hat oder man stellt sich halt irgendwo mal eine Schale oder eine Schüssel mit Wasser hin, dass das ein bisschen verdampfen kann, oder man legt ein feuchtes Tuch auf eine Heizung. Kann man sich auf jeden Fall Abhilfe schaffen.
Voll. Nee, also da gibt es schon Möglichkeiten, aber man muss es halt auch am Schirm haben und es mal gemessen haben, dass man überhaupt merkt, dass es daran liegt. Ne? Dann, ich glaube, Alkohol kann man sich vorstellen, dass es einer der ganz großen Faktoren ist. Alkohol selber macht ja auch eine Vasodilation, also erweitert die Gefäße und damit natürlich auch die Nasenschleimhaut. Und das ist nicht so gut für den Schlaf. Also Alkohol ist per se schon nicht gut für den Schlaf, aber macht dann natürlich auch noch die Nasenschleimhäute größer. Sorgt dafür, dass weniger Luftdurchfluss einfach kommen kann. Und dadurch atmet man tendenziell auch durch den Mund. Kann man auch Abhilfe schaffen. Ne? Man kann einfach Nasentape an Alkoholtagen quasi nutzen. Aber es gibt ja auch viele Leute, die wirklich so 4-5 Mal die Woche mal abends ein Glas Wein trinken. Und ich verwette einen drauf, wenn die mal wirklich drauf achten, dann werden die merken, dass sie in den Abenden auf jeden Fall mal mehr schnarchen, weil sie eben schlechte Luft bekommen. Ganz großes Thema.
Natürlich ist so ein Nasentape auch nicht immer die Lösung, ne? Weil je nachdem, wie die Nase anatomisch gestaltet ist, auch mit diesen Muscheln innen, wenn nicht so viel Platz ist, dann macht dieses Nasentape, das diese Flügel hier so ein bisschen anhebt, natürlich.
Das wird dann nicht reichen, aber das ist eine schöne Überleitung. Weil jetzt haben wir eher über akute Sachen geredet, die halt irgendwie im Alltag so passieren.
Genau, was wir jetzt vielleicht noch gar nicht gesagt haben, wenn man natürlich eine Erkältung hat, verschnupft ist, ist ja auch vollkommen logisch, ne, dass man da dann auch nicht durch die Nase atmet. Ich glaube, das ist, kann jeder sehr gut nachvollziehen. Und ich finde auch das Thema mit dem Alkohol, ich habe jetzt, wo wir das uns durchgelesen haben, auch mal versucht, mich daran zu erinnern, wann ich das letzte Mal Alkohol getrunken habe und wie es dann in der Nacht darauf war. Und da merkt man schon, dass man halt nur noch den Mund atmet. Man hat in der Früh auch einen sehr trockenen Mund. Eben genau, das ist ja dann die Bestätigung dafür, dass man ja ohnehin sehr viel durch den Mund geatmet hat und muss dann erstmal viel Wasser trinken und so weiter und so fort. Genau, und chronische Gründe. Einer davon ist die Anatomie. Dagegen kann man jetzt, ich sage jetzt mal, wenig machen. Man hat ja in der, die Nase, die besteht ja aus zwei Nasenhöhlen, einer linken und einer rechten. Und zwischen diesen Nasenhöhlen ist die Nasenscheidewand. Und die ist bei gar nicht so wenigen Menschen schief. Also schief ist sie praktisch bei allen Menschen, das muss man dazu sagen. Es gibt wahrscheinlich nur sehr wenige, die perfekt symmetrische Nasenhöhlen haben, beziehungsweise wo diese Nasenscheidewand auch ganz in der Mitte ist. Aber die kann teilweise so stark nach rechts oder so stark nach links verschoben werden, dass in einem Nasenloch praktisch keine Ventilation mehr stattfindet. Das ist natürlich auch schlecht, weil man dadurch viel häufiger Nasennebenhöhlenentzündungen hat. Weil dieser Luftaustausch in der Nasenhöhle mit den Nasennebenhöhlen, der ist ja auch sehr, sehr wichtig und sehr relevant. Und wenn man diesen Austausch nicht hat, dann sammeln sich da schnell mal irgendwelche Bakterien, vermehren sich da und man hat dann meistens so eine chronische Nasennebenhöhlenentzündung, die jetzt nicht zwangsläufig immer Schmerzen verursacht, aber am Ende ist es ein Entzündungsherd, der da nicht sein sollte. Und in solchen Fällen wird diese Nasenscheidewand dann auch operiert. Das ist das sieht man von außen dann nicht, da wird irgendwie nicht die Nase abgehoben oder irgendwas aufgeschnitten, das macht man mittlerweile alles unter Anführungszeichen minimalinvasiv. Man fährt da in die Nasenhöhle rein. Ich habe das selber auch schon ein paar Mal gesehen. Dann wird diese Nasenscheidewand da zersplittert und links und rechts fixiert. Und dann hofft man, dass sie wieder gerade zusammenwächst. Genau, im Idealfall hat man das Problem danach dann auch gelöst. Ansonsten können diese Muscheln unterschiedlich groß sein, hatte ich eh schon gesagt. Ne? Unbedingt mal eine Empfehlung, sich so eine Nase mal nicht im Querschnitt, sondern im Längsschnitt mal anzuschauen. Dann sieht man auch diese Muscheln. Das sind üblicherweise 3 Stück. Und ein dritter Punkt sind Polypen. Ich habe auch selber im Verwandtenkreis Leute, die Polypen operiert haben. Das sind üblicherweise, das ist vergrößertes lymphatisches Gewebe. Man hat ja die Gaummandeln, die man hat, die sieht man ja auch, wenn man sie noch hat. Einfach mal den Mund aufmachen, ne? Dann sieht man hinten im Rachen diese 2 Kügelchen. Die sind bei manchen größer, bei manchen kleiner. Es gibt dann aber auch noch eine Rachenmandel. Und die Rachenmandel, die sitzt da am oberen Ende vom Rachen und die ist bei Kindern sehr häufig vergrößert.
Du wolltest ja schon wieder das lateinische Wort nutzen, das habe ich schon gerne.
Ja. Oropharynxe. Genau, und das sitzt da eben ganz oben. Und wenn das Gewebe vergrößert ist, dann kann man auch nicht gut durch die Nase atmen, weil hinten der Platz für den Luftstrom so ein bisschen verengt ist. Deswegen ist das auch ein...
Ganz häufig bei Kindern, hast du, glaube ich, schon gesagt.
Genau, ne? Genau. Also bei Kindern und Jugendlichen wird das üblicherweise auch operativ behoben, wenn das sehr, sehr groß ist. Also wenn man da sehr, sehr viel Gewebe hat. Einfach um diese Nasenatmung nicht zu beeinträchtigen, weil chronische Mundatmung im Kindes- und Jugendalter auch noch ein paar andere Folgen hat. Nämlich, wenn es um die Entwicklung vom Gesicht geht und vom Gesichtsknochen. Würde man sich meinen, dass sowas Simples wie Atmung darauf einen Effekt hat. Aber da kommen wir dann auch gleich nochmal dazu. Ja, und was anderes, ich meine, chronische Entzündungen ist eh klar. Ne? Eine Allergie ist ja in vielen Fällen auch was Chronisches. Über die Zeit hinweg, wenn man zum Beispiel eine Allergie gegen Hausstaub hat, das ist was, das immer wieder aufflammt, wenn man diese Entzündung natürlich immer am Laufen hält. ist auch die Nasenschleimhaut immer angeschwollen, man kann nicht gut durch die Nase atmen. Und der dritte Punkt ist, was wir ja eh schon gesagt haben, ist, wenn man immer durch den Mund atmet, dann verlernt man gewissermaßen auch die Nasenatmung. Und die Schleimhaut bildet sich dann, also die verändert sich auch. Ne? Wenn da dieser ständige Luftstrom fehlt, verändert sich auch die Schleimhaut. Weniger Rezeptoren, ja. Passt sich dann auch gewissermaßen so ein bisschen an.
Was ich noch ganz spannend fand, was ich auch noch aus der HNO mitgenommen hatte, war, dass es ja nicht so ist, dass man nur weil mehr Platz ist, unbedingt eine bessere Nasenatmung hat in der durch die Nasenscheidewand oder was weiß ich. Ne? Also es ist bei mir zum Beispiel so, dass ich habe meine Nasenscheidewand ist nach rechts verschoben und ich habe rechts auch weniger Platz, theoretisch, also innen. trotzdem atme ich rechts viel besser. und das hat sie gemeint, das ist total häufig so und das ist halt häufig auch das Problem, wenn man dann die Nasenscheidewand begradigt. Es sind halt die Luftflüsse sind so komplex, weil die natürlich durch die Muscheln und so weiter auch beeinträchtigt werden, dass es nicht unbedingt so ist, dass wenn man mehr Platz hat, dass dann auch gleich die Nasenatmung besser ist. Also auch sehr interessant, weil da natürlich auch viele so, ich sag mal, ja, kreisende Luftströme dann entstehen. Und dann kann es sein, dass die dann so kreisen, dass sie dann gar nicht mehr nach hinten gehen. Sagen wir es einfach mal so. Ne? Und das ist schon auch eine interessante Sache. Das heißt, ja, es ist halt nicht immer das Allheilmittel, dann zu operieren. Manchmal schon, ne? Also will ich jetzt auch gar nicht ausschließen. Aber es ist auch nicht immer zielführend.
Mhm. Ja. Das wird meines Wissens auch, oder zumindest die Fälle, die ich miterlebt habe, da war es schon sehr krass. Also da war eine Nasenscheidewand auch mal so verschoben und im rechten Nasenloch hat praktisch gar nichts mehr stattgefunden.
Ja, dann ist man wahrscheinlich besser dran.
Ja. Genau. Alles andere, es ist dann auch wahrscheinlich nichts, was die Kasse übernimmt. Also da braucht man dann schon einen Grund. Da werden diese Luftströme, da wird das auch mal von innen angeschaut. Da kann man auch gewisse Messungen machen, um zu schauen, ob das unbedingt notwendig ist. Das ist was auch gut überlegt sein soll. Ne? Weil wie du sagst, man meint ja auch, dass man sich mit einer Mundatmung was Gutes tut, wenn man mehr Luft in den Körper aufnimmt. Aber diese Luft und dieser höhere Sauerstoffpartialdruck, der kann halt dann auch nicht so wirklich verwertet werden, ne? Weil die Sättigung eh schon ausgeschöpft ist. Jetzt atme ich trotzdem ständig durch den Mund, dann hat das ja auch gewisse negative Folgen, würde ich jetzt mal sagen. So positiv wie eine Nasenatmung ist, hat eine dauerhafte Mundatmung ja auch gewisse negative Folgen, die man auch gar nicht so am Schirm hat. Ich meine, ja, Schlaf haben wir schon darüber geredet, man kann irgendwie wenn es ums Schnarchen geht, wenn es um dieses Mikroaufwachen geht, dann ist der Schlaf erstmal gar nicht so erholsam. Und über Nacht finden ja auch sehr viele Regenerationsprozesse von Hormonen statt, vom Wachstumshormon, von Testosteron. Auch der NAD-Spiegel regeneriert sich über Nacht und so weiter und so fort. Das funktioniert dann alles nicht mehr so gut. Einfach weil dieser Schlaf ja unterbrochen ist, weil die Qualität einfach schlechter ist. Und das muss man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Was gibt es da sonst noch so für?
Ja, vielleicht noch zu den Hormonen, Folgen. Also gerade so Wachstumshormon, Testosteron. Ich meine, das ist halt Tiefschlaf unfassbar wichtig. Ne? Gerade Wachstumshormon wird ja auch im Tiefschlaf ausgeschüttet, beziehungsweise induziert auch Tiefschlaf. Das heißt, wenn du diese Spitzen nicht hast, dann wirst du einfach deutlich weniger erholsam aufwachsen. Dann das nächste Thema, sorry, jetzt mache ich weiter. Ist natürlich, ja, du hast halt auch weniger Speichel, der um die Zähne herum ist. Das heißt, du hast eine höhere Wahrscheinlichkeit für Entzündungen, weil die Zähne nicht mehr so geschützt sind. Das heißt, du hast einfach eine Mundtrockenheit. Und ich glaube, jeder kennt das, jeder hat mal einen trockenen Mund gehabt, oder? Und jeder weiß, okay, das ist irgendwie einfach super unangenehm. Und wenn man damit aufwacht, hast du am nächsten Tag auch irgendwie den ganzen Tag so ein bisschen so einen fahlen Mund. Ne? Also das ist halt was man eigentlich nur kennt, wenn man halt wirklich schon mal irgendwie geschnarcht hat oder vielleicht in der Nacht wirklich nicht durch die Nase atmen konnte. Und das ist halt super gefährlich, weil dann Entzündungen entstehen können. Es kann Karies natürlich entstehen. Es können auch Erkältungen besser entstehen, weil halt einfach dieser Schutzfilm, dieser natürliche einfach fehlt. Ne? Und die auch Viren besser eindringen können, theoretisch. Das heißt, das ist super wichtig. Wir haben auch schon angesprochen, dass man natürlich tendenziell, wenn man durch den Mund atmet, eh mehr schnarcht, dass man dann auch tendenziell mehr Atemaussetzer hat, einfach weil die Zunge so zurückfallen kann und auch weil das Gaumensegel dann so vibrieren anfängt. Du hast dann auch das Problem natürlich einerseits durch die schlechtere Erholung, aber auch weil du weniger CO2 in deinen Gefäßen hast, dass du tendenziell auch sportlich nicht so gut vorankommst. Also wirst dich einfach nicht so fit fühlen. Du hast einerseits das fehlende NO, worüber wir geredet haben, und andererseits das fehlende CO2. Das heißt, auch sportlich wirst du Schwierigkeiten haben, auf deinem höchsten Niveau zu sein. Das heißt, insbesondere für Sportler natürlich ein Riesenthema. Man kann wahrscheinlich eine ganze Menge sogar rausholen.
Also der Hintergrund ist da ja, Wir haben ja vorher gesagt, man entwickelt, wenn man viel durch die Nase atmet, eine höhere CO2-Toleranz. Das heißt, der Körper kann dann auch damit umgehen, dass er mehr CO2 hat. Beim Sport entsteht ja sehr, sehr viel davon. Das heißt, wenn man durch den Mund atmet, hat man eine niedrige Toleranz und das ist natürlich dann auch im Sport nicht so belastbar.
Stimmt, nur noch ja, zum, guter Punkt.
Als kleines Anhängsel.
Genau, und dann ist natürlich ein ganz, also das ist jetzt alles bei Erwachsenen und das ist alles ja zu einem gewissen Maße auch reversibel oder irgendwie bearbeitbar, ne, und behandelbar. Was halt richtig blöd ist, wenn es bei Kindern ist. Weil dann hast du das Problem, die sind halt noch in Entwicklung, der gesamte Gesichtsschädel entwickelt sich noch. Und wir wissen ja auch, dass der Gesichtsschädel aus mehreren Knochen besteht. Das heißt, er kann sich auch noch so ein bisschen verschieben und verändern. Und wenn Kinder jetzt über Jahre hinweg in ihrer Entwicklung nur durch den Mund atmen, dann haben die halt auch im Alter, das sieht man so richtig, da sieht man, dass sie so ein bisschen länglicheres Gesicht haben, dass die Zunge nicht so richtig eben oben am Gaumen ist, sondern eben eher unten auf dem Unterkiefer ruht. Und die werden dann enorme Schwierigkeiten haben, auch langfristig wirklich noch irgendwie zurückzukommen, eine richtige Nasenatmung sauber zu entwickeln. Da ist dann halt schon viel passiert, was auch anatomisch einfach die Möglichkeiten begrenzt, ne? Weil die Nase einfach nicht mehr darauf ausgelegt ist, genutzt zu werden. Und daran passt sich der Körper schlichtweg an, ne? Und da sind eben ganz häufige Faktoren so Dinge wie Polypen. Das haben viele Kinder. Die sollte man dann idealerweise auch entfernen. Aber es kann natürlich auch einfach übermäßiger Zuckerkonsum am Abend sein, ne? Also solche Kleinigkeiten, die natürlich auch wiederum zu einer Vasodilatation beziehungsweise aber auch zum Schleimhautschwellung führen, einfach weil sie halt auch pro-entzündlich sind, pro-inflammatorisch sind. Und das willst du halt unbedingt bei Kindern verhindern, damit die eben nicht durch die Nase, nicht durch den Mund atmen. So rum.
Mhm. Genau. Also man hat, wie du schon sagst, das ist auch wissenschaftlich bewiesen, das ist nicht nur eine Beobachtung, die man gemacht hat, das ist auch ein Fakt. So ein langer, schmaler Gesichtsschädel, ne, und so ein leicht zurückliegendes Kiefer, das sind so die typischen Fazies, würde man sagen, von Kindern, die viel Mundatmung machen. Und jetzt gibt es ja auf den TikToks, YouTubes und Instagrams da draußen ja auch viele Leute, die dann behaupten, ja, diese Mouth-Tapes, die man sich da überall kaufen kann, die sind so super für sogenanntes Face-Snatching, so nennt man das dann auch. Also, dass sich der Gesichtsschädel dann noch gewissermaßen so ein bisschen anpassen kann. Das ist natürlich, wenn du ausgewachsen bist, wenn du ein Erwachsener bist, ist das völliger Bullshit. Also nur durch diese Änderung von deinem Atmen, also die ideale Atemposition ist ja bei geschlossenem Mund und die Zunge oben am Gaumen, eben nicht unten. Und das ist, also wenn das bei Kindern nicht der Fall ist, dann führt das zu diesem Gesichtsschädel, aber eben auch nur, weil da noch gewisse Anpassungsreaktionen stattfinden. Bei uns ist das ja dann gewissermaßen, das ist alles verknöchert, ne? Also im Erwachsenenalter wird sich da dann kein Knochen mehr ändern und das Gesicht wird dadurch dann auch nicht irgendwie definierter werden oder man bekommt eine bessere Jawline oder was weiß ich, ne? Also das ist schlichtweg auch Blödsinn. Also da sollte man nicht mit großer Hoffnung rangehen, also, wenn man sich ein Mouth-Tape kauft, ne? Weil der Zug ist abgefahren.
Was ich mir vorstellen kann, ist, dass natürlich schon sein kann, dass einfach dadurch, dass du dann wieder dich mehr daran gewöhnst, durch die Nase zu atmen, dass dein Kiefer sich wieder ein bisschen besser ins Gesamtbild einfügt, ne? Und dadurch auch wieder ein bisschen weiter vorne ist automatisch und dass du natürlich dann schon vielleicht ein bisschen besser ausschaust. Aber das wird dann nicht an der knöchernen Veränderung liegen, genau. Und vielleicht kann dadurch auch der Kiefer wieder bessere Okklusion machen, das heißt besser zusammen, also die Zähne untereinander wieder besser zusammengreifen, ne? Und das führt dann theoretisch ja schon dazu, dass die Mandibula schon nochmal ein bisschen Masse aufbauen kann, einfach durch den Druck, der entsteht, aber das ist halt super geringfügig, also da sind wir halt schon drüber hinweg nach dem Kindesalter und ja. Also da wird man jetzt nicht den Riesenhebel mitholen, das.
Also ich persönlich glaube, der Zug ist abgefahren. Ich glaube auch nicht, dass sich da noch irgendwie große Veränderungen ergeben. Aber ja, also bei Kindern ist das ein wichtiges Thema. Und ich weiß jetzt nicht genau, wie man es ausspricht, aber falls das jemand genauer nachschauen möchte, das heißt Mewing oder Meowing oder...
Mewing.
Mewing, okay.
Genau, das ist im Grunde, wenn du, also du machst eine Okklusion und dann, also ich mache es einfach mal vor und erkläre dann, was ich gemacht habe. Also du machst quasi dein Vakuum in deinem Mund, drückst die Zunge nach oben, drückst sie auch wirklich nach oben, machst eine Okklusion und dann schluckst du und machst das Vakuum immer krasser. Und das soll eben dazu führen, dass du einerseits das Os-Sphenoidal ist es, glaube ich, das nach oben drückst, ne? Und was häufig das Problem ist, was zu einer schlechten Nasenatmung führt, ne? Und die Theorie dahinter ist, dadurch, dass ja die Knochen, die sind zwar verbunden im Erwachsenenalter, aber anscheinend immer noch so dezent verschieblich. Ne?
Genau, das ist so eine federnde
Genau, Verbindung, also da sind ja quasi Nähte dazwischen. Ja. Und die Idee ist, dass du dadurch das Osphenoidale wieder ein bisschen idealer schieben kannst mit der Zeit. Ne? Also das ist über Wochen, Monate hinweg, wenn du das machst, nicht nach einmal machen. Und dass dann deine Nasenatmung auch wieder besser wird. Und damit natürlich auch deine gesamte Kieferokklusion wieder besser wird. Und das haben ja schon viele Leute, die eben durch den Mund atmen, dass ihre Okklusion noch nicht ideal ist, dass sie dann eben ja da Schwierigkeiten bekommen, auch mit der Nasenatmung, weil dann das Gaumensegel hinten auch zu weit runterhängt zum Beispiel und solche Themen. Also gibt es mehrere Sachen. Und das ist die Theorie dahinter. Kann man sich mal anschauen, wenn man Schwierigkeiten hat und vielleicht hilft es einem. Ne? Ich kann es jetzt nicht beurteilen, weil ich hatte jetzt nie wirklich Nasenatmungsprobleme. Aber es gibt sehr viele Leute, die darauf schwören zumindest.
Ne? Ja. Also Thema heißt Mewing, haben wir jetzt auch geklärt. Gerne mal tiefer informieren, wenn das jemand möchte. Bei Erwachsenen wird sich das Änderungspotenzial sehr stark in Grenzen halten.
Leider.
Davon kann man auf jeden Fall ausgehen. So, jetzt wollen wir ja auch mal ein bisschen darüber sprechen, wie man das jetzt für sich nutzen kann, dieses Nasenatmungsthema, abgesehen von Schlaf. Im Schlaf kann man, da gibt es diese Nasentapes, da gibt es diese Mundtapes. Wichtig ist bei diesen Mundtapes auch immer, das ist eben kein klassisches Klebeband, was man sich einfach über den Mund klebt, sondern der Sinn der Sache ist nicht, dass man den Mund komplett luftdicht verschließt, sondern dass man die Mundöffnung gewissermaßen so einschränkt, weil die Luft nimmt ja immer den Weg des geringsten Widerstands. Und wenn der Mund gewissermaßen geschlossen ist, das kann auch so ein Tape sein, manche haben noch so kleine Öffnungen drin, so kleine Punkte, wo trotzdem noch ein bisschen Luft durch kann, aber trotzdem wird der Großteil über die Nase eingeatmet werden, einfach weil man die halt offen ist, ne? Und man da die Luft dann besser reinzirkulieren kann. Das sollte auch ein hautverträgliches Pflaster sein, damit man dann nicht irgendwie einen Ausschlag vom Kleber bekommt. Das ist auch noch relevant. Manchmal, es gibt auch so ein paar Tapes, die gar nicht über die Lippen gehen, also praktisch den Mund komplett verschließen, sondern die auch nur um die Lippen, die man um die Lippen herumklebt und die da das Ganze so ein bisschen zusammenziehen, dass der Mund sich auch nicht mehr so leicht öffnen lässt. Also da Takeaway-Message, Mouth-Taping kann sinnvoll sein, aber der Sinn der Sache ist nicht, dass man den Mund irgendwie komplett luftdicht verschließt, sondern es geht nur darum, dass man der Luft den Weg des geringsten Widerstands in die Nase weist und eben nicht in den Mund. Und dafür gibt es unterschiedliche Mittel und Wege.
Ja, ich denke, das räumt auch ein bisschen damit auf, weil immer wenn man jetzt Mouth-Taping hört, denkt man ja, okay, was zur Hölle, ich klebe doch jetzt nicht meinen Mund zu, dann fühle ich mich ja total irgendwie eingeengt und habe auch das Gefühl, ich kriege keine Luft mehr. Nee, so ist es nicht. Man kann dann immer noch meistens durch den Mund atmen, wenn man möchte. Es ist halt nur mühselig und das führt dazu, ne? dass man eine bessere Anpassung dann an die Nase hat. Mehr ist es auch nicht.
Das Einzige, was man noch im Hinterkopf behalten sollte, wenn man jetzt eine Schlafapnoe hat, dann will ich auf keinen Fall machen. Ne? Weil da hat man ja über Nacht diese Atemaussetzer und wenn dann der Mund zugeklebt ist, dann kann man diese Atemaussetzer nicht kompensieren. Weil auch wenn man über die Nase atmet, hat man einen Atemaussetzer und wenn der Mund zugeklebt ist, dann kann man nicht dann plötzlich über den Mund Luft holen. Das ist auch wichtig. Und wenn Leute mit nächtlicher Übelkeit zu kämpfen haben, dann sollte man das auch nicht machen, weil der Mund...
Das ist wahrscheinlich zumindest ein bisschen risky. Ne?
Ja, genau. Einfach wegen dem Aspirationsrisiko. Ja. Das heißt, wenn irgendwas zurückkommen sollte und der Mund ist zugeklebt und man merkt es nicht, dann kann das auch einfach mal in der Lunge landen. Dann hat man auf jeden Fall ein Problem Richtung Lungenentzündung und so weiter und so fort. Aber grundsätzlich, Mouth-Taping kann schon sinnvoll sein. Es ist jetzt nicht die Wunderheilung, die überall versprochen wird. Und wissenschaftlich untersucht ist es per se jetzt auch nicht so wirklich. Aber physiologisch ist es auf jeden Fall plausibel. Ne? Wenn der Mund eher zu ist in der Nacht, atmet man mehr durch die Nase. Und das wird dann auch diese ganzen angesprochenen positiven Effekte haben.
Ja.
Eine Unterstützung ist dann zum Beispiel noch so Nasenpflaster, die diese Nasenflügel eben heben.
Finde ich zum Beispiel deutlich angenehmer persönlich, aber hilft natürlich nur was, wenn du schon halbwegs durch die Nase atmen kannst, aber hilft halt den Fluss einfach nochmal zu erleichtern und man sagt ja eben, wie du gesagt hast, die Luft nimmt den Weg des geringsten Widerstands und wenn man den zumindest mal reduziert, kann das ja auch schon ausreichen, aber wird natürlich bei schwierigen Fällen häufig nicht ausreichen. Fertig, ne? Viele nutzen das aber auch für den Sport, einfach um da besser Luft zu bekommen, manche auch beim Arbeiten, um da besser Luft zu bekommen. Sieht man jetzt immer häufiger. Also auf jeden Fall was dran. Es ist aber natürlich auch genauso wie Mouth-Taping halt, ja, es bringt halt ein bisschen was, ne?
Genau. Abgesehen, also klar, und dann ist natürlich noch eine Empfehlung, Alkohol einfach zu vermeiden, weil das ist ja diese Effekte, ja, ja, die wir auch schon besprochen haben. Wenn man am Abend immer Alkohol trinkt, dann wird die Schleimhaut zwangsläufig ein bisschen anschwellen. Man hat eine geringere Wahrscheinlichkeit, durch die Nase zu atmen, schlechterer Schlaf, schlechtere Erholung, schlechtere Hormonsituation und so weiter und so fort. Deswegen einfach gleich lassen. Zweiter Punkt, das Atemtraining. Man kann das nämlich auch untertags ganz bewusst für sich nutzen, durch die Nase zu atmen. Entweder wenn es darum geht, einen Trainingseffekt zu verstärken oder auch was für das körperliche Training zu tun. Auch wenn man runterkommen möchte zum Beispiel. Dafür ist es auch sehr relevant, um den Parasympathikus hochzufahren, die HRV kurzzeitig auch hochzufahren, in einen eher Entspannungszustand zu kommen. Und da gibt es unterschiedliche Methoden und da stehen zwei Forscher so ein bisschen im Zentrum und das ist einmal Buteyko und einmal der Patrick McKeon und die haben da unterschiedliche Methoden beschrieben, beziehungsweise Trainingsprogramme auch gemacht. Ne? Magst du was zur Buteyko-Methode sagen?
Also ich bin da zugegeben kein Experte mit diesen Atemtraining-Geschichten, aber es geht im Grunde halt darum, dass man wirklich langsam atmet, dass man kontrolliert atmet und gegebenenfalls auch mal die Luft anhält. Und das führt einfach nur dazu, dass man eben dieses Stichwort mehr CO2 hat, ne? Und sich wieder daran gewöhnt, eben mehr CO2-Toleranz auch aufzubauen und dadurch idealerweise dann auch wieder besser durch die Nase atmen zu können, ne? Das ist die Idee. Und vor allem natürlich dadurch auch den Parasympathikus zu aktivieren. Das habe ich jetzt noch nicht gesagt. Also diese Mischung soll halt dabei helfen und ist auch zumindest einleuchtend aus meiner Sicht. Ich selber kann jetzt nicht beurteilen, wie gut es bei Leuten funktioniert. Es ist aber auf jeden Fall was man testen kann, wenn man Probleme hat. Einfach mal eingeben, Buteyko-Methode.
Wie man das vielleicht in der Praxis anwenden kann, vielleicht noch so als Background. Die Atemfrequenz pro Minute, auch in der Nacht, wenn man jetzt ein Wearable hat, dann geben das manche Wearables auch an und dies bei sehr vielen Erwachsenen im Bereich von 15 bis 20 und das ist eigentlich zu hoch, weil das ist ein Zeichen dafür, dass man eine relativ geringe CO2-Toleranz hat, weil man sehr häufig eben atmen muss, ne? Weil dann wird das CO2 steigt ein bisschen an und dann wird praktisch im Gehirn der Reiz direkt übersetzt zu, okay, jetzt musst du wieder atmen, damit das CO2 wieder rausgeht, damit O2 wieder reinkommt. Das heißt, das sollte man, also wenn man so ein Wearable hat, kann man es gut checken, sonst ist
was hast du?
Ein bisschen schwierig. Bei mir ist es 14.
Ja, bei mir ist es auch so zwischen 13,5 und 14,5.
Genau, irgendwas in dem Dreh, mal 13, mal 14. Wenn man Alkohol getrunken hat, ist höher. Wenn man krank ist, ist höher. Also das ist, denke ich, auch alles ein No-Brainer. Aber irgendwo in dem Bereich und bei dieser Buteyko-Methode oder bei so Buteyko-Übungen, da geht es im Grunde darum, dass man seine Atemfrequenz mal irgendwo in den Bereich von 6 bis 9 Atemzüge pro Minute verlangsamt. Dabei ist es auch ganz normal, dass man gewissermaßen gegen diesen Atemreiz ankämpfen muss, ne, damit man diese CO2-Toleranz eben aufbaut. Da gibt es dann auch verschiedene Protokolle, die man durchprobieren kann. Aber ich denke, jeder kann mal versuchen, in der Minute statt jetzt irgendwie 14 Mal auch einfach nur 6 oder 7 Mal zu atmen. Also bei 6 Mal kann man sich auch easy ausrechnen mit den 10 Sekunden, dass man nur alle 10 Sekunden mal atmet und dann einfach versucht, das so ein bisschen zu trainieren, mehrmals am Tag, für ein paar Minuten, über eine längere Zeit hinweg, dann wird sich diese CO2-Toleranz auch verbessern. Und ein weiterer Punkt ist noch, es gibt da auch einen initialen Test, so einen Buteyko-Test. Da wird praktisch untersucht, also einmal normal ein- und ausatmen, nicht besonders tief, auch nicht irgendwie besonders kurz, sondern einmal normal ein- und ausatmen und nach der Ausatmung die Luft anhalten. Und das sollte man mindestens für so 20 bis 25 Sekunden dann aushalten, ohne dass man zwangsläufig neu atmen muss. Das ist auch so ein kleiner Test für die bestehende CO2-Toleranz, die man vielleicht schon hat, ob die jetzt gut ist oder schlecht ist. Einfach so ein erster, kann man jetzt auch während dem Podcast machen, während dem Zuhören. Und das andere, die zweite ich sage jetzt mal, Methode oder Trainingsart von Patrick McKeon, ist dieses Oxygen Advantage, kann man auch mal googeln. Das ist eher sportorientiert. Mir ist jetzt neulich auch mal passiert, wenn man in München an der Isar unten entlang geht, dann kommen einem Leute entgegen, die so ein Gerät vor dem Mund haben. Ich habe das jetzt 2-3 Mal gesehen, ist nicht sonderlich häufig und das sorgt eben für einen höheren Luftwiderstand, also macht die Atemarbeit anstrengender während der sportlichen Aktivität. Und die Idee ist halt, mit diesem höheren, künstlich höheren Luftwiderstand so einen kleinen Höhentrainingseffekt zu erzielen, weil dann die Sauerstoffsättigung eher abfällt, man dann diesen mitochondrialen Reiz hat, so wie es ja auch bei einer IHHT ist, so wie es auch bei einem klassischen Höhentraining der Fall ist, um dem Körper da diesen Reiz zu geben, okay, hey, wir brauchen mehr Leistung von dir, wir brauchen mehr Mitochondrien, wir brauchen mehr Energie und U2-Bereitstellung. Das ist der Hintergrund, wie da die Science ist bei Oxygen Advantage. Ich glaube, das ist so ein bisschen gemischt. Na, manche Leute sagen sogar, das könnte schädlich sein, wenn man, also für die Lunge, wenn man das zu stark an die Spitze treibt, also wenn man sich zu stark verausgabt, einfach weil man das nicht so exakt messen kann. Ne? Also wenn man jetzt am Laufen ist, diese Sauerstoffsättigung von Wearables, die ist grundsätzlich eh relativ akkurat. Aber beim Laufen kann es da eben sein, dass man mal darüber hinausschießt und das ist dann wiederum sehr schlecht, weil wir ja auch mal in einem Vortrag zu IHHT gehört haben, dass wenn man unter einen gewissen Wert der Sauerstoffsättigung abfällt, dann kann das Zellmembran destabilisieren. Dahin möchte man nicht kommen. Stress. Und das kann man bei so einem Training eben nicht so gut kontrollieren. Und deswegen ist das, muss man auch vorsichtig sein, dass man es eben nicht übertreibt. Ansonsten kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das tatsächlich einen Advantage bringt, so wie die Methode auch heißt. Also das ist ja, auch ja relevant. Mhm. Genau. Ansonsten, abgesehen von so Atemtraining, von diesem Reconditioning, wie es auch so heißt, für Nasenatmung, gibt es auch noch Supplements, die vielleicht eine Rolle spielen können, gewisse Ernährungsweisen, die vielleicht eine Rolle spielen können. Du hast schon von einer Freundin erzählt, die vor dem Halbmarathon angefangen hat, ihren Stickstoffmonoxidhaushalt zu pushen. Mit rote Beete, Saft, eben Rucola hatte ich am Anfang schon mal genannt. Es gibt dann noch Granatäpfel, die auch sehr NO-reich sind. Und dunkle Schokolade haben wir uns hier noch aufgeschrieben. Ansonsten gibt es noch ein paar andere Lifestyle-Hacks, auch noch eben, wie du schon gesagt hast, ne? Feuchtigkeit im Schlafzimmer, dass man da die Luftfeuchtigkeit irgendwo im Bereich von so 40-60% hält und dass jetzt eben nicht diese 30 sind, die man vor allem im Winter bei Heizungsluft.
Ja, also ich muss auch ehrlich sagen, bei 40 bin ich auch schon richtig traurig. Aber also ich habe schon gerne über 50. Aber, aber das ist halt wahrscheinlich dann auch, ja, ich sag mal,
persönliche Präferenz.
Ja, ja, ich meine, man kann natürlich noch mit Supplements auch ein bisschen nachhelfen, da ein bisschen versuchen, einfach Entzündungen einzudämmen. Ne? Also am Ende des Tages, immer wenn viel Entzündung im Körper ist, deswegen auch, wenn man erkältet ist, wenn man Alkohol getrunken hat, dann werden die Schleimhäute auch so ein bisschen anschwellen, was auch wiederum dazu führt, dass wir schlechter durch die Nase atmen können. Führt auch zu einer Sympathikusaktivierung, schlechteren Parasympathikusaktivierung. Das heißt, da wird die Nasenatmung einfach per se schlechter. Das heißt, ja, sowas wie Omega-3, Kurkumin kann da tendenziell schon helfen. Gerade wenn man jetzt vielleicht auch eine Allergie hat, kann sowas wie Quercetin interessant sein, dass man da auch vielleicht ein bisschen hochdosierter reinfährt. Natürlich nur in Absprache mit seinem Arzt oder Coach des Vertrauens.
Oder Apotheker.
Genau, den gibt es ja auch noch. Genau, andersrum, um Parasympathikus abends zu aktivieren. Magnesium, gegebenenfalls auch ein Ashwagandha, ein GABA. Kann schon helfen. GABA würde ich aber nicht für die Dauerannahme empfehlen. Vielleicht ein bisschen drauf achten. Ne? Die Themen können helfen. Generell antiinflammatorische Ernährung. Abends kein Zucker. Ich denke, das kennen auch viele. Das ist nur eine Hypothese. Abends irgendwie dann noch das Schokotörtchen, 3/4 Stunde vorm Schlafen gehen oder Stunde vorm Schlafen gehen, das wird einfach zu einer schlechteren Nasenatmung führen.
Oder einfach fertig. Snacken.
Generell
oder noch
einfach
ein paar
essen,
Gummibärchen
so
oder noch ein bisschen Schokolade vielleicht vorm Fernseher auf der Couch. Ja. Das ist auch nicht ideal für den Schlaf.
Mein Move immer, wenn ich Alkohol getrunken habe, ist, dass ich wirklich, ich versuche natürlich trotzdem dann nicht so spät noch was zu essen, was natürlich selten funktioniert, ne? Keine Frage, wenn man Alkohol getrunken hat. Ich spreche jetzt nicht davon, dass man ein Bier getrunken hat, ne? Sondern mehr. Und dann komme ich heim, dann mache ich schnell eine Nasendusche. Aber auch eine persönliche Präferenz. Ich glaube, du bist ein ziemlicher Nasenduschen-Hater.
Also das Thema wollte ich jetzt auch noch ansprechen. Nassdusche ist ja auch was, ich habe dann gestern auch noch ein bisschen nachgelesen und in meinem Kopf ist das immer so gewesen bei einer Nasendusche. Ja. Du kannst ja mal kurz erklären, wie das funktioniert, ne, für Leute, die das noch nie gemacht haben.
Ich hätte natürlich am liebsten jetzt die Nasendusche dabei, aber ich habe nicht eine echt große Nasendusche. Nee, aber auf jeden Fall, die steckst du natürlich in ein Nasenloch rein. Du hast im Grunde Salzwasser drin, erwärmtes Salzwasser und schüttest das quasi ins eine Nasenloch rein. Und im Idealfall, wenn die Nase frei ist, läuft es auch auf der anderen Seite wieder hinaus. Ne? Du hast währenddessen den Mund so ein bisschen geöffnet, damit es nicht hinten Rachen runterläuft, was extrem unangenehm ist, wie man sich auch vorstellen kann. Also im Idealfall läuft es auf der anderen Seite wieder raus. Wenn man erkältet ist, kriegt man damit auch richtig gut den Schleim raus, was echt sehr angenehm ist. Aber auch wenn man eben Alkohol getrunken hat oder die Luftfeuchtigkeit schlecht ist, es befeuchtet halt einfach die Schleimhäute, hat damit einen abschwellenden, befeuchtenden Effekt. Und so hat man eine bessere Nasenatmung. Also es ist einfach sehr angenehm, muss man ehrlich sagen. Es ist aber bei den ersten 3 Malen oder so, wo man das macht, ist furchtbar unangenehm. Da muss man sich erstmal dran gewöhnen, weil es halt einfach super unintuitiv ist, dir was durch die Nase zu schütten. Also das ist schon komisch, das Gefühl. Und das kann ich auch verstehen. Aber dafür ist es sehr angenehm. Und dann ist natürlich das Allergeilste, wenn du einen Alkohol getrunken hast, dann machst du dir noch das Nasentape drüber. Weil dann hast du einerseits einen guten Luftfluss und auf der anderen Seite super befeuchtete Schleimhäute. Und du hast auch noch ein bisschen Erkältungsprävention gemacht, weil du im Idealfall noch die Viren daraus gespült hast. Und dann ist genial. Ne? Also ich meine, man schläft immer noch schlecht, keine Frage, aber vielleicht ein bisschen besser. Ne?
Ja. Nee, und in meiner Vorstellung habe ich mir immer gedacht, ja okay, wenn ich da jetzt irgendwie hergehe und ich mache jetzt jeden Tag eine Nasendusche oder jeden zweiten Tag eine Nasendusche, dann ist das ja eigentlich auch immer ein unnatürlicher chronischer Reiz für die Nasenschleimhaut, dass man das jetzt während einer Erkältung macht. Das macht, denke ich, total Sinn. Oder dass man das auch ab und an mal macht. Ich hoffe, man trinkt jetzt nicht irgendwie mehrmals in der Woche so viel Alkohol, dass man das dann immer notwendig hat. Ja. Dann ist das, denke ich, okay. Ich hatte dann nur so meine Bedenken bei einer chronischen Nutzung. Ne? Wenn man es eigentlich einfach ständig nutzt. Ich kann mir auch vorstellen,
dass dann die Benefits so ein bisschen plateauen, beziehungsweise man sich so sehr dran gewöhnt, dass man dann wiederum ohne ein bisschen Schwierigkeiten hat. Es ist zwar nur Salzwasser, aber ich glaube, man hat dann wiederum einen Rückgewöhnungseffekt, dass man halt ein paar Tage dann nicht so gut klarkommt oder sehr trockene Schleimhäute hat, weil die Nase einfach so dran gewöhnt ist, regelmäßig diesen Reiz zu bekommen. Also da bin ich bei dir. Wahrscheinlich ist es nicht gut, wenn man das jetzt über Monate oder Jahre hinweg jeden Tag macht.
Genauso wie es ja nicht gut ist, wenn man diese Nasensprays dauerhaft nutzt.
Ne? Gut, ich meine, Meersalz-Nasensprays, da gibt es, glaube ich, keine Daten.
Ich wollte gerade sagen, muss man noch eine kleine Unterscheidung treffen. Wir meinen jetzt nicht das Nasenspray mit Meersalz, wo man dann unter Anführungszeichen süchtig wird, sondern es gibt auch noch ein anderes, potenteres Nasenspray, wo dann auch ein pharmazeutischer Wirkstoff drin ist, den ich jetzt nicht auswendig weiß.
Ich weiß auch nicht
mehr. Und der sorgt wirklich aktiv dafür, dass die Schleimhaut abschwillt. Aber wenn man das halt mal 2-3 Wochen gemacht hat, dann ist halt ohne dieses
Vollgasabhängig,
ohne dieses Medikament ist die Schleimhaut halt angeschwollen, besonders angeschwollen. Und man kann aus der Nasenatmung dann gar nicht mehr gescheit möglich. Deswegen muss man sich da dann schlichtweg einfach wieder entwöhnen und eher zu einem Meersalz-Nasenspray greifen, was ja dann wiederum wahrscheinlich einen ähnlichen Effekt hat wie diese Nasendusche. Ne? Also auch Meersalz,
theoretisch
auch
warm, schon, ne?
Würde man sich auf jeden Fall erwarten. Aber sicher nicht übertreiben. Ich glaube, ein gutes Mittelmaß ist immer empfehlenswert. Gut, jetzt haben wir das Nasenduschen-Thema auch noch besprochen. Ich glaube, wir sind auch ein bisschen konkret geworden, was so Hacks betrifft. Man kann mal ein Mouth-Tape durchaus probieren. Man kann auch mal ein Nasentape probieren. Wie gesagt, eben aufpassen, wenn man jetzt eine Schlafapnoe hat oder generell mal, wenn man zu zweit im Bett schläft, mal Partner, Partnerin fragen, dass sie mal drauf achten, ob man vielleicht eine Schlafapnoe auch hat. Ist nicht selten. Ist echt nicht selten und sorgt halt auch dafür, dass man, also Schlafapnoe ja auch tatsächlich früher stirbt, weil man so viel mehr Stress hat, weil man so viel mehr Entzündung auch im Körper hat, deswegen da vielleicht einfach mal ein bisschen drauf achten, ob man diese Atemaussetzer hat. Wenn man Verdacht hat, dann mal zu einem Schlafmediziner gehen, mal so eine Polysomnographie machen, wo man dann auch anschaut, wo der Schlaf in dem Schlaflabor, genau, wo man sich dann den Schlaf einmal komplett anschaut, auch gefilmt wird, auch Sensoren hat, die messen, ob man diese Atemaussetzer hat und vor allem die auch messen, ob die Sauerstoffsättigung in der Nacht mal kritisch abfällt. Ne? Ja. Da kann, denke ich, auch mal ein Wearable hilfreich sein.
Von Aura kann das, würde ich sagen, relativ zuverlässig messen. Also es hat sogar bei mir solche Sachen messen können. Also das ist dann natürlich nur, wenn ich Alkohol oder sowas gemacht habe. Ich glaube, Whoop kann das nicht so gut. Also da habe ich zumindest noch nie was gesehen, dass es das irgendwie anzeigt. Aber vielleicht täusche ich mich und das reagiert einfach noch nicht so früh. Ne?
Die Apple Watch entwickelt sich ja auch so ein bisschen in diese Richtung.
Ein bisschen weiter. Ich glaube, die kann das mittlerweile auch, genau. Was sonst auch einfach super easy ist, es gibt auch dieses, ich glaube, Sleep Cycle App im App Store. Und die macht halt nichts anderes, als sich eigentlich nachts aufzunehmen, also halt Ton aufzunehmen. Und da entgeht halt, also der entgeht halt kein Schnarchen, kein Apnoe. Du machst ja immer ein Geräusch dann, also du so ein bisschen, ne? Also das ist ja schon unangenehm und deswegen reagiert der Körper ja auch darauf und auch bewegt sich dann auch. Das heißt, die kann das eigentlich sehr gut recorden. Und wenn du da viel Material jeden Morgen hast und du kannst es dir dann im Grunde anhören, dann weißt du eigentlich eh schon, was Sache ist. Ne? Das finde ich eigentlich sehr praktisch.
Ja. Jetzt zum Abschluss vielleicht noch mal ein kurzes Wrap-up. Wir haben schon gesagt, wie viele positive Benefits eine Nasenatmung auch einfach hat, ne? Durch die CO2-Toleranz, durch das Stickstoffmonoxid, das eher in die Lunge gelangt und dadurch viele positive Effekte hat, durch eine bessere Entspannung, weil mehr Parasympathikus und weniger Sympathikus, bessere Schlafqualität, bessere Regeneration. Bei Kindern formt sogar den Gesichtsschädel mit, wie wir heute auch gelernt haben, nennt man Mewing, kann man auch gerne mal nachschauen. Und man kann das mit Mouth-Taping machen, man kann es mit dem Nasentape mal probieren, man kann diese Atemübungen machen, Buteyko-Nasenatmen gibt es und sonst was. Patrick McKeon mit seinem Oxygen Advantage Programm, was es da auch noch gibt, da eben, wie gesagt, aufpassen, dass man nicht es nicht übertreibt beim Training, dass man nicht in diese kritische Zone kommt, wo man sich mehr schadet, als es einem nutzt. Und mal auf die Luftfeuchtigkeit im Zimmer achten. Das ist vielleicht noch sehr relevant. Vielleicht da irgendwas im Bereich von 50-60% anpeilen, wenn man nicht vielleicht eh schon in einer etwas undichten Altbauwohnung wohnt, die das schon für einen erledigt und man da nichts mehr aktiv machen muss. Und Alkohol ist auch noch ein großes Thema, weil das eben die Schleimhäute anschwellen lässt. Ansonsten, man kann gewisse Sachen immer tracken, mal HV tracken, Schlafqualität tracken, wenn man ein Wearable hat. Genau, ich denke, dass es so die kleine Zusammenfassung von sowas Unterschätztem wie einer Nasenatmung gewesen. Ne? Das ist no cost eigentlich und man kann sich da schon sehr, sehr viel Gutes tun.
Finde ich auch.
Hat Spaß Wenn's gemacht. Wenn es von eurer Seite her Fragen gibt, dann bitte einfach melden, podcast@beyondlifespan.de oder kommentieren auf YouTube, Spotify, Apple Podcasts. Es gibt auch einen Beyond Lifespan Newsletter. Den findet ihr verlinkt in den Shownotes. Ansonsten, ja, ich freue mich schon sehr auf das nächste Thema. Danke dir, Max. Danke fürs Zuhören und danke fürs Zuschauen. Ciao.
Danke und ciao.